Es gab bei uns im ICF Luzern mal so einen Trend von jungen Leuten von unseren Abend-Celebration vom Sunday Night. Und die haben das Eisbaden gemacht, das kennt ihr auch, oder? So, das ist ja dieser Trend, irgendwie im tiefsten Winter in den See baden zu gehen. Und die haben das oft dann am Sonntag vor der Morgen-Celebration gemacht. Die haben einen Check geschrieben, wer ist dabei? Wir treffen uns um 9 in der Aufschütti. Dort gehen wir dann zusammen baden und nachher gehen wir zusammen direkt in die Morgen-Celebration. War jetzt nicht eine Riesengruppe, aber vielleicht so 2 bis 5 Personen, die das immer wieder gemacht haben. Und die haben mich natürlich auch immer gefragt, ob ich mitkommen würde. Klar, Sonntag ist für mich grundsätzlich schwer, bin ja da in den Vorbereitungen noch. Aber ich muss sagen, riesen Respekt vor den Menschen, dieses Eisbaden machen. Weil für mich hat Eisbaden ein Problem und das ist das kalte Wasser. Oder alles andere wäre ja gut, oder? Aber dieses kalte Wasser, oder? Und ich habe mich gefragt, ob vielleicht die vielen Taufen, die wir jetzt haben, und immer der Wunsch der Täuflinge, die ja durchs Band eigentlich fast immer sehr jung sind, so wie mal im See, nicht im Becken, im tiefsten Winter, ob das so wie Gottes Kompensation für meine mangelnde Bereitschaft zum Eisbaden ist, oder? Auch heute gehen wir wieder in den See mit 3 Täuflingen. Ich werde alle 3 mittaufen. Und ich habe gesehen, das Wetter ist ein bisschen eingebrochen, gerade auf diesen Sonntag. Ich kann mich erinnern, wir hatten mal eine Taufe, das ist sehr, sehr lange her, im ICF Zug noch. Dort war es irgendwie -7 Grad oder so, -5, -7 Grad. Aber das Schöne war, wir waren in einem Whirlpool. Wir waren in einem Haus von jemandem, der im ICF Zug ist. Dort konnten sich die Täuflinge dann umziehen. Ich war schon im Whirlpool bereit. Dann sind sie nur schnell rausgekommen. Diejenigen, die mitgekommen sind, haben natürlich mit Kappe und Handschuhen und so, waren die Zuschauer. Aber die Täuflinge waren dann im warmen Haus. Sind dann so kurz, so 20 Meter, sind sie gelaufen, sind ins Whirlpool gekommen, in die Wärme. Wir haben sie getauft, wieder raus und wieder in die Wärme, oder? Das ist natürlich die etwas schönere, formidablere Variante, wie ich finde. Genau, apropos Taufe, vor etwa einem Jahr haben wir Patrick Ettlin getauft. Einige mögen sich daran erinnern, diejenigen, die ihn kennen. Und wir haben ja eine absolute Lieblingsfamiliensendung im Schweizer Fernsehen, das ist Game of Switzerland, habe ich auch schon erzählt. Es gibt wirklich nichts Besseres im Schweizer Fernsehen. Ich war darum schon, hatte ich die Hoffnung, dass diese Halbierungsinitiative nicht angenommen wird, weil ich Angst habe, dass sie dann das Game of Switzerland streichen, oder? Diese Schnitzeljagd durch die Schweiz. Und wir haben es natürlich wieder geschaut, die neue Staffel ist da. Genau, Patrick Ettlin hat dort einen sehr prominenten Gastauftritt. Also für diejenigen, die es noch nicht gesehen haben, Game of Switzerland, unbedingt schauen, schon nur wegen Patrick. Genau. Wir sind bei diesen Ich-Bin-Wörtern. Was es dann mit der Taufe zu tun haben, werden wir noch sehen. Und wir haben diesen Monat uns Zeit genommen, um diese verschiedenen Ich-Bin-Wörter von Jesus zusammen anzuschauen. Wir haben gehabt, ich bin das Brot des Lebens, ich bin die Auferstehung und das Leben, ich bin die Tür. Und heute diese Aussage aus Johannes 10, Vers 14. Ich bin der gute Hirte, ich kenne meine Schafe und meine Schafe kennen mich. Tönt jetzt auch nicht so provokativ, aber vielleicht magst du dich erinnern, vor 3 Wochen habe ich auch gepredigt und dann habe ich über das Brot gepredigt. Und dann habe ich dir gesagt, jetzt gehen wir schnell zum Ende. Wir zoomen jetzt vor und gehen zum Ende, weil am Ende hat es dann geheißen und ganz viele Jünger haben ihn verlassen. Also irgendetwas muss vorgefallen sein. Ich möchte hier auch schnell zum Ende zoomen dieser Rede. Dort heißt es dann, von Neuem hoben die Juden Steine auf, um Jesus zu steinigen. Einfach, dass du weißt, muss wieder irgendetwas passiert sein. Erinnere mich so ein bisschen an ein Elterngespräch. Die Lehrerin ruft an und die sagt, ja, Herr Sutt, wir müssen mal reden wegen Ihrem Kind. Und du denkst, was hat jetzt mein Kind wieder getan, oder? Und hier, du siehst das Ende. Und denkst, was hat jetzt Jesus wieder rausgelassen? Das muss ja wahnsinnig provokativ gewesen sein, dass sie am Ende dieser Rede wollen sie ihn effektiv steinigen. Also irgendetwas ist da geschehen, oder? Weil ich finde, so Hirte und Schaf, das tönt ja alles so niedlich und so sympathisch und so, jö, Schäfli und so. Aber irgendetwas muss ja da passiert sein. Die Juden wollten am Ende dieser Rede effektiv steinigen. Was war denn so das Provokative? Wir haben ja gesagt, diese Ich-Bin-Wörter, die sind ja eine Weiterentwicklung, könnte man sagen, von Gott, der sich im Alten Testament Mose vorstellt. Als Mose ihn nach dem Namen fragt, sagt er, ja, ich bin der Ich Bin. Also so Jahwe sagt, ich bin der Ich Bin, ich stehe drüber, ich bin der Ich Bin, ich muss mich nicht näher erklären. Und dann kommt Jesus im Neuen Testament und besetzt diese Ich-Bin-Wörter und sagt, ich bin die Türe, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und so weiter. Das war ja schon in sich provokativ. Aber im Gegensatz zu den anderen Ich-Bin-Wörtern besetzt Jesus heute etwas, das Jahwe, das Gott im Alten Testament immer wieder über sich selber ausspricht. Also es heißt zum Beispiel im Psalm 23, Vers 1, der Herr ist mein Hirte, darum leide ich keinen Mangel. Also Gott als Hirte, ist dieser Ausdruck ist besetzt für Gott persönlich. Oder Ezekiel 34, Vers 15, ein ganz wichtiges Kapitel für die Juden im Alten Testament. Ich selbst werde ihr Hirte sein und dafür sorgen, dass sie in Ruhe und Sicherheit leben können. Das verspreche ich Gott, der Herr. Oder im Jesaja 40, Vers 11, er sorgt für sein Volk wie ein guter Hirte. Also Gott wurde im Alten Testament immer wieder dieses Attribut zugesprochen. Er ist mein Hirte, er ist mein guter Hirte. Er ist der Hirte, der mich führt. Und jetzt kommt Jesus und sagt, ich bin der gute Hirte. Und natürlich hat das wahnsinnig viel Sprengpotenzial. Wenn Jesus ein Attribut, das im Verständnis der Juden, dem alleinigen Gott Jahwe zusteht, einfach auf sich überträgt. Jesus beginnt dann in seiner Rede und stellt so drei Typen vor, so von Menschen im Umgang mit den Schafen. Der erste ist der Dieb. Ich habe da ein Bild mitgenommen vom Schafdieb, oder? Das ist so der Dieb. Da sagt Jesus, ich sage euch die Wahrheit, fuhr Jesus fort, wer nicht durch die Tür, das haben wir letzten Sonntag gelernt, in den Schafstall geht, sondern auf einem anderen Weg einsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Also das Erste, das Jesus mal erklärt, es gibt Menschen, die möchten die Schafe stehlen. Die Schafe sind schon im Alten Testament, im Neuen Testament auch, es sind Bilder für die Nachfolger Gottes. Wenn wir Jesus nachfolgen wollen, was auch unsere Täuflinge heute bestätigen mit der Taufe im Wasser, dann verwendet die Bibel das Bild des Schafes, oder wir sind Schafe und folgen dem Hirten. Aber, sagt Jesus, es gibt auch einen Dieb. Und der Dieb, der hat keinen anderen Plan, als irgendwie ins Haus zu schleichen und die Schafe zu stehlen. Ich möchte Ihnen mal anhand des nächsten Bildes zeigen, anhand der Pferch, wie das so ausgesehen hat. Also die Schafe haben übernachtet so in einem Pferch, in einem mit Steinen umgebenen Bezirkbereich. Und dann hat man die Tür zugemacht und da waren die Schafe sicher für die Nacht. Am Tag ist dann der Hirte mit den Schafen zu den Weideplätzen gezogen. In der Nacht haben sie so in einer Pferch übernachtet. Und Jesus nimmt Bezug auf dieses Bild, wenn er sagt, der Dieb kommt nicht durch die Tür, der Hirte kommt durch die Türe, aber der Dieb, der steigt irgendwie über die Mauer. Er kommt in der Nacht im Dunkeln und versucht, die Schafe zu stehlen. Und dann im Johannes 10, Vers 10 heißt es, Der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Auch hier ist es wieder so eine Diskussion in der Theologie, wer ist genau der Dieb? Ist es ein Bild für den Feind, für den Satan, für den Teufel? Oder ist es eher ein Bild für schlechte Leiterschaft, für schlechte Hirten? Aber ich glaube, wenn wir hier diese drei Verben anschauen, stehlen, schlachten und vernichten, ist es fast klar, dass es ein Bild sein muss für den Feind höchstpersönlich. Er möchte stehlen, vernichten und zerstören. Ich war diese Woche im Aldi einkaufen und bin da mit einem Mann in Gespräch gekommen. Also ich kenne ihn schon länger, wir haben uns aber im Aldi seit längerer Zeit wieder einmal getroffen, nicht vom ISF, kenne ich sonst. Und dann hat er mir erzählt, wie er in eine Scheidung reingekommen ist, wie er mega leidet. Ich nehme an, die Frau leidet auch. Das Kind, Teenageralter, leidet sowieso. Das war so wirklich so richtig so, wow, da ist es wieder irgendwie gelungen, etwas einfach komplett zu zerstören. Plus hast du einen Mann, der leidet, eine Frau, die leidet und einen Teenager, der leidet. Und das ist so das Werk, oder? Dass dieser Dieb versucht, der versucht zu stören und zu vernichten. Es war so schmerzvoll, das zu hören. Ich habe so sein Leiden gespürt, richtig. Und haben gesagt, komm, wir gehen doch mal auf ein Bier, schreib mir doch, wenn du Zeit hast. Ich hoffe, er macht das. Wäre schön. Ich meine, ich kann es ja nicht rückgängig machen, aber vielleicht kann ich mir irgendwie helfen, mittragen, für ihn beten, einfach für ihn da sein. Der Dieb, der möchte stehlen, der möchte schlachten, der möchte vernichten. Wir haben auf unserem ISF Zentralschweiz Channel ein Video aufgenommen, ich habe hier das Bild von Luca, der sich getaufen gelassen hat am 15. Februar. Wenn du hier warst, magst du dich erinnern, dieses kraftvolle, powervolle Zeugnis von ihm, hat seine Lebensgeschichte erzählt. Und auch das war wirklich eindrücklich zu sehen. Das war so eine Abwärtsspirale. Eigentlich aus einer guten Kindheit heraus, eine Fehlentscheidung nach der anderen, eine schlechte Entwicklung nach der anderen, Probleme da, am Schluss im Gefängnis, wo er dann Jesus begegnet ist, das war dann so der Turnaround in seinem Leben, aber der Dieb kommt und möchte zerstören, er möchte stehlen, er möchte vernichten. Aber in diesem Fall und hoffentlich in den meisten anderen Fällen auch, behielt eben Jesus den Sieg in der Hand. Und Luca hat sich wahnsinnig schön entwickelt und ist heute ein lebendiger Nachfolger von Jesus. Also Jesus sagt hier jetzt mal, so der eine Typ, das ist der Dieb. Der hat kein Interesse an den Schafen, also kein Interesse, dass es ihnen gut geht, dass sie aufblühen, dass sie sich entwickeln. Sein Ziel ist es, zu stehlen, zu schlachten, zu vernichten. Und dann gibt es einen zweiten Typ, das ist der Mietling. Der Mietling habe ich hier auch ein Bild. Du siehst, wenn da die Schafe sind, das ist ein angemieteter Hirte, das gab es viel zu dieser Zeit nicht. Es waren nicht immer die Besitzer, die mit den Schafen umherzogen. Die hatten zum Teil noch andere Verpflichtungen, vor allem wenn sie reich waren. Und dann hat man einen angemietet, das war so der Mietling, oder? Der hat so auf Zeit und im Stundenlohn wahrscheinlich hat er die Schafe gehütet. Und dann sagt Jesus, einer, der gar kein Hirte ist, sondern die Schafe nur gegen Bezahlung hütet, läuft davon, wenn er den Wolf kommen sieht und lässt die Schafe im Stich. Und der Wolf fällt über die Schafe her und jagt die Herde auseinander. Jesus sagt ja nicht mal, dass das irgendwie falsch ist, was er macht, ist einfach eine Tatsachenbeschreibung. Ein Mietling, der wird sich um die Schafe kümmern, der wird seinen Job machen, aber sobald es lebensgefährlich ist, ist er ein Mietling. Also wenn da vielleicht irgendeine Fliege kommt, dann verjagt er sie schon noch. Oder so ein streuender Hund, den schickt er auch noch weg. Aber wenn dann wirklich der Wolf kommt, oder wie bei König David, der Bär, der Löwe, den David ja vertrieben hat, dann läuft er natürlich davon, weil er sagt, also so viel ist es mir nicht wert, dass ich mein Leben riskiere. Das ist der Mietling. Und das gebraucht Jesus für das Bild von Leiterschaft, von Leitern, die zwar irgendwo in diese Aufgabe reinstehen, für die Herde zu sorgen, für die Menschen da zu sein, aber ihr Commitment ist sehr beschränkt. Und wenn es eben gefährlich wird, wenn Gegenwind kommt, wenn Kritik kommt, wenn vielleicht Finanzprobleme kommen, was auch immer, dann laufen sie davon. Das ist das Bild des Mietlings. Das ist so der zweite Typ. Und dann, und hier habe ich das Bild für den dritten Typ, gibt es natürlich den guten Hirten. Und das ist dann, was wir gelesen haben in Johannes 10, Vers 11. Ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte ist bereit, sein Leben für die Schafe herzugeben. Und da beschreibt Jesus A, sich selber und B, aber auch einen Auftrag für die zukünftigen Hirten, die er setzen möchte. Pastor bedeutet ja übersetzt Hirte, das ist der Hirte, oder? Das ist derjenige, der sich um die Schafe, um die Herde Gottes kümmert, der von Gott eingesetzt wird, um sie zu betreuen, für sie da zu sein, sie weiterzubringen, ihnen zuzuhören und so weiter. Und der gute Hirte ist eben kein Mietling, sondern ist bereit, sein Leben für die Schafe herzugeben. Genauso wie es Jesus gemacht hat und genauso wie es die meisten Jünger gemacht haben. Ich habe einen Telefonanruf bekommen diese Woche von einer Journalistin. Und die macht so, hat eine Homepage gemacht mit 9 Mythen über den christlichen Glauben. Sie ist eine gläubige Christin. Und sie möchte Mythen aufdecken, so Mythen wie zum Beispiel die Christen, die sind eigentlich so Befürworter der Sklaverei, die haben eigentlich die Sklaverei befürwortet, aber das gab es natürlich auch. Aber wahr ist, dass sie ja vor allem auch überzeugte Christen sind, die die Sklaverei abgeschafft haben. Und sie reiht eine ganze Menge von Mythen aus. Also der Kirche ging es doch nur darum, die Leute für ihre Zwecke einzusetzen, aber es ging nicht darum, sie zu bilden. Und dabei weiß man heute, dass eigentlich die Kirche maßgebend beteiligt war an der Bildung der Menschen. Gerade im Kloster waren die besten Lehrer, Leute wurden gebildet, Alphabet wurden gemacht, Bücher und so weiter. Also es geht darum, Mythen aufzudecken. Dann hat sie mich gefragt, was denkst du, ist ein großer Mythos? Und ich habe gesagt, ich finde, ein Mythos ist, dass man immer wieder über die Kirche sagt, es geht nur um Machtmissbrauch. Weil natürlich ist in der Kirchengeschichte auch viel Machtmissbrauch. Aber wenn wir zurückgehen, ist die Kirchengeschichte wirklich voll von guten Hirten. So viele Pfarrer, Bischöfe, Priester, Reformatoren und so weiter haben so selbstlos ihr Leben hingegeben für Menschen. Natürlich die Exzesse gab es und natürlich sind sie mega schlimm. Aber das Gute, wenn wir es auf eine Waage legen würden, meines Erachtens überwiegt bei weitem. Mein Entzug, ich bin dort Stadtführer, da gibt es ein Siechenhaus, wo man die Leprakranken hingetan hat. Die hatten immer einen Pfarrer. Und nicht selten ist der Pfarrer dann mit diesen Leuten gestorben, weil er irgendwie auch angesteckt wurde. Man hat aber immer wieder Leute gefunden, die das gemacht haben. Und das ist ja nur ein Beispiel von Tausenden von Menschen, die von dieser Liebe Gottes angesteckt wurden. Ich habe diese Journalisten gemacht, wenn du willst, zu diesem Punkt, zu allen anderen Punkten, da gibt es auch noch um Abtreibung und ganz viele Themen, habe ich zu wenig Ahnung. Aber so bei diesem Punkt, es geht nur um Machtmissbrauch als Mythos und eben dagegen zu setzen. Nein, es waren Tausende, Hunderttausende von selbstlosen Frauen und Männern, die ihr Leben hingegeben haben, viele sind in den Tod gegangen, getrieben von dieser Liebe von Jesus. Macht das andere, was auch passiert ist, nicht besser. Es war auch viel Schwieriges passiert, ist gar keine Frage, über die ganzen Missbräuche und so, gar keine Frage, mega schlimm. Aber einfach das mal auf eine Waage zu setzen und zu sehen, wie viele Menschen ihr Leben hingegeben haben. Da gab es ganze Nonnen im Orden, die zur Zeit der Pest die Leute gepflegt haben, selbstlos, und viele von ihnen sind gestorben, aber da kamen immer neue Nonnen nach, die wieder selbstlos aus Liebe zu den Menschen in den Tod gegangen sind. Und da gibt es so viele Beispiele und das berührt mein Herz. Also das Herz dieses guten Hirten hat sich multipliziert. Das ist ja auch in unserer Kirche so. Wir haben das Werk Windrad, Beloved. Wir haben diese Werke, die sich um Randständige kümmern, um Prostituierte kümmern und so weiter. Wir sind angesteckt von der Liebe von Jesus und geben sie weiter. Das ist der gute Hirte. Und dann heißt es, ich bin der gute Hirte, ich kenne meine Schafe und meine Schafe kennen mich. Das ist eben auch so bei dieser Pferd, die wir gesehen haben. Da ist es manchmal so, dass man an Sharing gemacht hat. Also man hat gesagt, du hast deine 20 Schafe, du deine 40, aber komm, wir machen nur eine Pferd. Und wir lassen die Schafe alle in der gleichen Pferd übernachten. Macht ja keinen Sinn, dass jeder seine kleine Pferd baut. Und dann waren da hunderte von Schafen und am Morgen ist der Hirt gekommen, hat gerufen und ihm sind jeweils seine Schafe gefolgt. Auf das bezieht sich das Bild. Also waren mehrere Hirte, mehrere Schafe, aber die kannten die Stimme ihres Hirten. Und dann hat der Hirte, zum Beispiel der Freddy oder so, hat gerufen und dann sind die Freddy-Schafe mitgegangen, oder? Und dann kamen die Maxli-Schafe und dann sind die Maxli-Schafe mitgegangen. Die haben diese Stimme des Hirten erkannt. Und Jesus sagt, ich bin der gute Hirte, meine Schafe hören meine Stimme. Und das ist etwas, was wir zurzeit erleben im ISF, dass Gott immer wieder Schafe ruft, immer wieder Menschen ruft in die Nachfolge von Jesus. Und ich möchte heute ein Zeugnis euch weitergeben von Tino. Tino, komm doch mal nach vorne, geben wir noch einen Applaus von Tino. Tino, schön bist du da. Du bist auch Teil vom Sunday Night. Du bist einer meiner absoluten Lieblings-Sunday Nightler. Aber das sage ich zu allen natürlich. Und du hast so ein Feuer in dir und ich finde es so cool, dass du heute erzählst, warum du dich taufen lassen möchtest.
Also, für die, die mich nicht kennen, ich heiße Tino, komme aus Weggis und bin eben immer im Sunday Night. Und heute will ich euch erzählen, wie ich zu Jesus gekommen bin. Also es hat schon sehr früh angefangen. Ich bin ohne Vater groß geworden, ist, als ich sehr jung bin, gestorben, als ich 13 Monate alt war. Und dann, als ich 12, 13 war, ist meine Mutter an Krebs gestorben. Also meine Familie, die hier ist, ist meine Pflegefamilie. Sie haben mich sehr herzlich aufgenommen. Ich bin sehr dankbar für das. Aber ich hatte im Herz ein Loch, das nicht gefüllt werden konnte. Ich habe es zuerst ein bisschen versteckt und habe aber dann, sobald ich in die Lehre gekommen bin, dann 16 geworden bin, ist man, hat das, was man macht, man geht auf Partys und trinkt Alkohol und wollte das Loch mit irgendwelchen Substanzen füllen, mit Alkohol, mit Kiffen und versuchen, mit irgendeiner Frau etwas zu haben an einem Abend. Dann ist das weitergegangen, bis ich 18 geworden bin. Mit 18 habe ich dann in die großen Clubs konnte ich gehen. Und dann kam, ich schäme mich ein bisschen dafür, kam die Silvesternacht. Und bei dieser Silvesternacht habe ich insbesondere sehr viel Alkohol getrunken. Und dann von der Welt wird überall erzählt, ja, ein Mann muss viele Frauen haben. Er muss One-Night-Stands haben. Dann habe ich in dieser Silvesternacht diesen einen One-Night-Stand gehabt. Und am nächsten Tag bin ich aufgestanden und fühlte mich so leer. Ich dachte, ist das das, was die Welt zu bieten hat? Da muss doch mehr sein. Dann habe ich einen guten Spruch vom Johannesevangelium. Jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Der, der aber Wasser trinkt, das ich ihm gebe, wird in Ewigkeit nicht mehr dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, der wird zu einer Quelle von Wasser werden und das ewige Leben quillt. Wo ich diesen Spruch gefunden habe, ist mir gerade etwas in den Sinn gekommen. Wenn man das Wort Wasser austauscht mit dem Wort Liebe, klingt der Spruch so. Jeder, der von dieser Liebe bekommen wird, wird Liebe nachsehen. Aber der, der meine Liebe bekommt, die ich ihm geben werde, wird in Ewigkeit nicht mehr Liebe sinnen, sondern die Liebe, die ich ihm gebe, wird zu einer Quelle von Liebe werden und das ewige Leben quillt. Ein passender Spruch noch aus dem Epheserbrief. Und die Liebe Christi zu erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet und mit ganzer Fülle Gottes. Dann ging es weiter. Ich merkte, dass ich nicht mehr so leben wollte. Der erste Schritt war für mich, eine Bibel zu bestellen. Und dann ging ich in den katholischen Gottesdienst, bei mir in Weggis. Der mir aber nicht so gefiel. Anschließend bin ich durch eine Kollegin, die auch mal das ICF ausprobieren wollte, ins ICF gekommen. Diese Kollegin war 2-3 Mal dabei, nachher nicht mehr. Anschließend ist es für mich wie eine Regelmäßigkeit geworden, dass ich immer hier hinkomme, dann nachher in Sunday Night, und ich wurde jedes Mal so herzlich willkommen geheißen. Ich konnte über meine Probleme reden, wie ich diese angehen kann. Jetzt bin ich kürzlich noch in die Small Group von Josh. Wo ist Josh? Ah, okay. Bin ich in eine Small Group gekommen und ich kann nur Jesus danken, dass ich diese Gemeinschaft hier gefunden habe, diese Leute hier kennengelernt habe und dass ich mich heute taufen kann.
Mega. Danke, Tino. Mega. Wow. Also Josh hat eine Small Group gegründet, weiß ich, vielleicht vor einem Jahr mit Ricardo und Gabriel zusammen. Jetzt haben sie Martin wurde getauft und dann Luca und jetzt Tino. Also dort ist so richtig so dieser erweckliche Spirit, der ist auch bei Josh in der Small Group, oder? Genau, wenn Jesus über diese guten Hirten und die Schafe spricht, dann denkt ja der Jude an dieses große Kapitel aus Hesekiel 34. Also Hesekiel ist ein Prophet, der sehr, sehr viel über schlechte Leiterschaft spricht. Er adressiert die Könige Israels, die Könige Judas, die Leiter und sagt, hey, ihr habt so viel schlechte Leiterschaft gemacht, darum sind die Menschen so weit weggekommen von Gott. Und dann gibt es dieses Kapitel Hesekiel 34, und zuerst steigt der Prophet ein und sagt, ihr seid die schlechten Hirten, also faden gerade Gesellschaftskritik. Und dann wechselt er die Perspektive auf Gott und sagt, aber Gott ist unser guter Hirte. Und dann kommt eine ganze Abhandlung, was macht denn dieser gute Hirte aus? Und ich habe da mal ein paar Punkte gesammelt. Er sammelt zerstreute Schafe. Hesekiel 34, Vers 12. Er führt sie auf saftige Weideplätze. Hesekiel 34, 14. Er führt sie in ein Leben von Ruhe und Sicherheit. Tino hat das auch gesucht. Er hat gemerkt, ich suche so diese innere Ruhe, diesen Frieden. Und ich finde ihn in der Welt nicht, aber der gute Hirte führt uns dorthin. Hesekiel 34, 15. Er verarztet verletzte Tiere. Hesekiel 34, 16. Überwacht die gesunden Tiere. Also überwacht meint hier jetzt nicht im Negativsinn, sondern er ist auch für die da. Und das hast du vielleicht gemacht mit einer Familie. Ein Kind ist so das Problemkind und das ganze Fokus geht immer nur auf dieses Problemkind. Und die anderen Kinder denken, ja, was ist mit mir, oder? Und hier sagt Gott, ich bin auch für die guten Tiere, auch auf die schaue ich. Und er beschützt seine Schafe vor Gefahren. Das ist das Herz eines guten Hirten. Ich meine, es klingt ja so einfach. Er verarztet, oder? Er verarztet die verletzten Tiere, aber das muss man auch zulassen. Ich habe auf Instagram einen Clip gesehen von einem bekannten christlichen Referenten und er hat gesprochen über diese Frau Noelia Castilla Ramos. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. 25-jährige Spanierin, hat ein furchtbares Leben, große Depressionen schon in der Kindheit. Da wurde sie vergewaltigt, in einer Gruppenvergewaltigung, kam in eine Klinik. Versucht sich das Leben zu nehmen, irgendwie versucht auf einem Turm zu springen oder so, hat das aber überlebt, ist querschnittgelähmt und leidet unter starken Depressionen. Und jetzt hat die spanische Regierung darauf geantwortet und hat gesagt, wir sind bereit, sie mit einem assistierten Suizid in den Tod zu lassen. Oder es ging darum, dass sie eigentlich auch in der Schweiz bei Exit werden grundsätzlich ja nur oder fast nur Menschen mit körperlichen Leiden zugelassen. Und eigentlich nur in absoluten Ausnahmefällen, auch mit psychischen Problemen. Und die spanische Regierung hat gesagt, in diesem Fall möchten wir auch diesen assistierten Suizid zulassen, weil diese Frau so leidet. Das ist so wie unsere Hilfestellung an diese Frau. Und dieser Mann hat so fast, er hat wirklich geweint in diesem Clip und gesagt, hätte sie nur diesen guten Hirten Jesus kennengelernt. Ist doch unsere Aufgabe, den Menschen den guten Hirten weiterzugeben und sie doch nicht zu assistieren in ihrem Suizid. Sondern wo sind die Pastoren, wo sind die gläubigen Nachfolger von Jesus, die eben dieser liebevollen Frau, die wertvoll ist, die so viel Schwieriges erlebt hat, die so viel mit diesem Dieb, der raubt, stiehlt und schlachtet, konfrontiert wurde in ihrem Leben. Wo sind die guten Hirten, die so einer Frau eben diese Richtung zeigen, wie eben Leben auch sein kann, auch inmitten dieser schwierigen Umstände? Johannes 10, Vers 27 und 28, meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden niemals verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Das ist auch eine Zusage für die Täuflinge von heute. Sie werden niemals verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Manchmal kommt da die Frage, ja, aber da steht, meine Schafe hören meine Stimme. Aber ich höre die Stimme gar nicht. Ich habe schon ein paar Mal darüber gepredigt, darum nur ganz kurz, wie hört man Gottes Stimme? Es gibt so viele Wege, wie Gott reden kann, durch eine Predigt, durch die Bibel, durch Freunde, durch Eindrücke. Aber ein Bild möchte ich dir zeigen, das mir immer geholfen hat, das zu realisieren. Es ist so dieses alte Bild des Radios, wo man die Frequenz einstellt. Ich kenne das noch als Kind, du bist im Bett, heimlich habe ich immer die EVZ-Matche gehört im Radio Sunshine. Wenn meine Eltern gemeint haben, ich schlafe schon. Dann musstest du so unter der Bettdecke so ganz fein dieses Rad richtig drehen, damit du das hörst. Und wenn du ein bisschen zu viel, zu wenig machst, und wenn du richtig drehst, dann hast du die Frequenz gut eingestellt. Und Gott findet immer Wege, zu uns zu reden. Die Wichtigkeit ist, dass wir die Frequenz einstellen, dass unser Herz rein ist, dass wir unsere Sünden bekennen, dass wir Zeit verbringen mit Gott. So ganz kurz eine Zusammenfassung, wie höre ich seine Stimme. Wir haben Gebets- und Fastenwochen, morgen geht es los bis Karfreitag. Ist so eine riesige Chance, um dein Herz wieder so fein zu tunen, oder? Genau, selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, sagt dann der Psalm 23, wo es um den guten Hirten geht, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost. Das ist ja manchmal eine Angst, die wir haben, oder? Wenn ich jetzt diesem Hirten folge. Und wenn ich selber bestimmen kann, kann ich ja selber wählen, wo ich durchgehe. Aber wenn ich diesem Hirten beginne zu folgen, ja, wo führt er mich denn hin? Das heißt schon in der Bibel, auf die saftigen Weideplätze und die frischen Quellen, aber stimmt das wirklich? Und es gibt auch Momente, wenn wir den Hirten folgen, wo es durch die Täler geht. Aber diese Täler, in diesen Tälern werden wir wie nirgends sonst erkennen, dass Gott mit uns ist und Gott immer noch einen guten Plan hat. Es ist ja interessant bei Sunday Night, da kommen auch immer wieder mal Leute, die gehen dann ins Militär, kommen vielleicht schon mit dem Gewändli da, mit dem schönen Militärgewändli in Sunday Night oder ziehen sich nachher um oder waren gerade im Militär oder gehen noch und so weiter. Und darum habe ich gemerkt, so in den Aperos, die wir immer haben, gibt es jetzt wieder so diese Militärgespräche. Die hatte ich jetzt 20 Jahre nicht mehr, aber dann grabe ich natürlich auch meine alten Storys wieder aus, oder? Hat natürlich Freude, wenn ich meine Militärhelden-Storys endlich auch wieder einmal jemandem erzählen kann, der sie spannend findet. Und es war bei mir effektiv so, so Klassiker. Ich war in der RS, ich habe es irgendwie noch lustig gefunden, da war jetzt nicht mega motiviert, aber habe immer gute Stimmung gemacht irgendwie. Und dann wurde ich gezwungen, um weiterzumachen. Und ich wollte nicht weitermachen, ich wurde gezwungen. Und für mich war es so ein Moment, wo der Hirte mich irgendwo hingeführt hat. Weil ich habe dann meine theologische Ausbildung angefangen, 4,5 Jahre. Und ich habe dann die Unteroffizierschule genau auf die Mitte gesetzt. Zu meiner Zeit konnte man noch wählen, innerhalb von 4 Jahren muss man die Unteroffizierschule machen. Da haben wir gedacht, hey, dann studiere ich 2 Jahre und dann gehe ich ins Militär nochmals. Und das war so ein Segen für mich, nochmals raus nach diesen 2 Jahren in die Welt. Ich durfte zum ersten Mal eine Person zum Glauben führen an Jesus, den ich kennengelernt habe in der Unteroffizierschule, so ganz persönlich. Das war für mich ein mega Highlight. Und ich habe gemerkt, wie ich Licht und Salz sein kann in der Welt, habe ich jetzt nirgends so stark erlebt, für mich persönlich, wie im Militär. Einmal waren wir so in einem Duro. Kennst du diese Lastwagen? Kennst du nur, wenn du im Militär warst. Und da sitzen vorne die Hohen und hinten das die Normalen, oder? Und ich war da hinten mit den Soldaten, vorne war so ein Major. Und es gab bei uns so einen Major, der heißt Major Hasper. Und der Major Hasper, der war wirklich so autoritär und furchteinflößend zu einem von diesen, wo du immer froh bist, wenn du nicht in seiner Nähe bist, weil du einfach nie weißt, was jetzt kommt, oder? Und dann haben mich die Soldaten gefragt, hey, was glaubst du eigentlich? Und dann habe ich ihnen das ganze Evangelium erklärt, auf der Fahrt. Mir war aber nicht bewusst, dass die Hohen auch zuhören, oder? Man hat so eine Wand, man kann hören. Und als ich rausgestiegen bin, ist dieser Meier Hass bekommen, Sutter! Dann musste er so antraben und so. Dann sagt er, das war das Beste, was ich je von einem Pfarrer gehört habe. Yes! Und das war cool, oder? Und das sind Dinge, die erlebst du auch an den dunklen Tälern. Weil der Hirte, der hat ein Bild. Und manchmal weiß der Hirte, zur nächsten saftigen Wiese geht es halt nicht anders, als durch das dunkle Tal durchzugehen. Auch das ist Teil von unserer Nachfolge. Mir hat das so Freude gemacht mit den 5 Fragen von Orban letzten Sonntag. Habe ich gedacht, mache ich jetzt auch. Ich stelle euch jetzt 5 Fragen. 5 Fragen zum Ende dieser Predigt. So um die zur Vertiefung dieses Themas. Frage 1. Sage ich Ja zu Jesus als meinem Hirten? Habe ich ein Ja dazu? Bin ich fähig, seine Stimme zu hören? Sonst komm doch auf uns zu. Wir erklären dir das gerne. Bin ich eben auch bereit, durch die finsteren Täler zu gehen? Bin ich bereit, mich vom Hirten verarzten zu lassen? Ich würde jetzt jeder mal sagen, ja, wahrscheinlich so. Aber sich verarzten zu lassen bedeutet ja auch, dass du mit deinen dunklen Punkten kommen musst. Und das umgehen wir ja gerne, oder? Wir behalten sie lieber für uns bis zum Tod oft, oder? Und haben diese Leichen im Keller. Aber verarzten lassen bedeutet, ich muss ja auch die Bereitschaft haben. Also bin ich wirklich bereit, mich vom Hirten verarzten zu lassen? Und bin ich auch bereit, für andere ein guter Hirte zu sein? Ich schätze das sehr in dieser Allianz mit den anderen Freikirchen in Luzern. Wir sind eine ganze Gruppe Pastoren, die schon so lange zusammen unterwegs sind. Ich habe es mal aufgeschrieben. Aaron von der Glow Church, schon sehr lange fast gleichzeitig, wie wir das ISF gestartet haben. Jonas, reformierte Kirche Horb, schon so lange dabei. Andy vom Zollhaus, Kusi von der FEG, Luzern Nord oder Luzern Süd, bin nicht mehr ganz sicher. Und Marek von der Markuskirche, ist jetzt pensioniert geworden, über 30 Jahre unser Allianzpräsident. Natürlich gab es dann auch neue Pastoren, das ist ja auch gesund. Aber ich merke so, wir sind schon ein Team von etwa 5, 6 Pastoren, die schon etwa 15 Jahre zusammen unterwegs sind und die sich wie dieses Commitment auch geben und einander auch ermutigen, hey, wir ziehen es durch. Jesus war ein guter Hirte für uns und wir werden, so gut es geht, ein guter Hirte sein für die Leute, die er uns anvertraut hat. Und ich möchte noch schließen mit diesem einen Vers, auch aus diesem Psalm 23, aus diesem Hirtenpsalm. Nur Güte und Gnade werden mich umgeben alle Tage meines Lebens und ich werde wohnen im Haus des Herrn für alle Zeit. Der Vers tönt ja fast ein bisschen zynisch, wenn man weiß, wer ihn geschrieben hat. Das war der König David. Der hat ja so viel Unglück erlebt in seinem Leben. Kinder verloren, Vergewaltigung seiner Tochter, das eigene Königreich wurde ihm gestohlen und so weiter und so fort. Aber er schaut auf sein Leben zurück und sagt, nur Güte und Gnade werden mich umgeben alle Tage meines Lebens und ich werde wohnen im Haus des Herrn für alle Zeit. Was sagt er damit? Manchmal verstehe ich Gott, manchmal verstehe ich ihn nicht. aber er ist mein guter Hirte und er bleibt mein guter Hirte. Er hat einen guten Plan. Er weiß, wo die saftigen Weideplätze sind und er weiß, wo die frischen Quellen sind. Komm, wir stehen noch auf miteinander und dann beten wir, dass wir diesen Hirten Jesus ganz neu erleben dürfen und dass dieses Hirtenherz von Jesus auch weiterfließt von uns zu den Menschen, die uns anvertraut wurden. Vater im Himmel, ich danke dir, du hast schon im Alten Testament gesagt, ich bin der Hirte Israels, ich weide mein Volk. Und dann, Jesus, bist du gekommen und gesagt, ich bin der gute Hirte. Nicht nur für die Israeliten, Gott sei Dank, sondern auch für uns alle, die wir dir nachfolgen. Du bist unser guter Hirte und du gibst dein Leben für die Schafe. Du verarztest die, du gehst ihnen nach, du sammelst die Zerstreuten. Und Jesus, ich bitte dich heute, dass wir das ganz neu begreifen dürfen, aber dass diese gute Hirtenschaft von dir auch weiterfließt durch uns durch. Zu unseren Kindern, zu den Menschen in unseren Geschäften, in unserer Nachbarschaft, in unseren Small Groups und so weiter. Du bist der gute Hirte und wir möchten das adaptieren in unser Leben und möchten es weitergeben, was wir von dir lernen. Und du siehst vielleicht auch, wo Menschen Verarztung brauchen, wo Verletzungen da sind, wo Enttäuschungen da sind. Und danke, dass du auch heute durch die Reihen gehst und Herzen wieder fühlst. Wie wir es gehört haben vom Zeugnis von Tino, wo auch Leere da war, wo Verzweiflung da war und dann diese Liebe zu erleben, diesen Durst, den du löscht für alle Zeit. Das war für ihn so das Erlebnis, wo er gesagt hat, jetzt möchte ich mich taufen lassen und Jesus nachfolgen. Und ich danke dir, dass wir das als ganze Church und jeder Einzelne von uns auch heute erleben dürfen.